Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der seit vielen, vielen Jahren in großen Unternehmen an vorderster Stelle arbeitet, obwohl er nach eigener Aussage in der Schule bis zur 9. Klasse, jetzt kommt die eigene Aussage, unterirdisch schlecht war. Und obwohl er bis heute sagt, dass er eigentlich, das finde ich sehr sympathisch, das gilt für mich glaube ich auch, dass er eigentlich nichts richtig gut kann. Er hat mit vielen Top-Managern zusammengearbeitet, die in diesem Podcast schon zu Gast gewesen sind. Ich nenne Nummer Tarek Müller von About You, Johannes Mewis von FreeNow, Alexander Graf und mit Friedrich Schwandt. Das ist nämlich sein Vorgänger gewesen und wir erinnern uns, das ist der Gründer der Datenplattform Statista, die in Hamburg direkt gegenüber der Leishalle ihre Zentrale hat. Und tatsächlich ist, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Podcast, den es ja auch schon ein paar Jahre gibt, dass ein Chef von einem Unternehmen sozusagen, also ein Unternehmen zweimal mit seinem Chef vertreten ist, wobei der Chef halt ein anderes und der andere, Friedrich, war ja der Gründer. Ich freue mich auf den Chef von rund 1400 Mitarbeitern und will mit einer Warnung beginnen, die mir alle mitgegeben haben, mit dem ich vorher über ihn gesprochen habe. Die Warnung lautet, und ich bin gleich gespannt, ob das bestätigt wird, Lars, Vorsicht, du hast noch nie jemanden in deinem Podcast gehabt, der so schnell spricht wie dein heutiger Gast. Ich freue mich auf den CEO von Statista, auf Marc Berg. Marc, jetzt wirst du wahrscheinlich ganz langsam reden, aber tatsächlich, ich habe mir auch einige Podcasts von dir und einige Sachen, ja, das war schnell, aber es war jetzt nicht so schnell, dass ich davor Angst haben müsste. Oder bist du Schnelldenker, Schnellredner, alles zusammen?
Vielleicht beides. Es kommt sehr darauf an, glaube ich. Grundsätzlich denke ich aber, dass es so viele spannende Sachen gibt, die man machen kann. Und je schneller man das macht, desto schneller kann man auch auf die nächste Sache draufspringen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen in der Familie. Meine Schwester redet schnell und mein Bruder redet schnell und ich rede schnell. Das ist, glaube ich, genetisch bedingt.
Und dann muss man sagen, dann fällt das auch gar nicht so auf. Ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe eine Freundin, die unglaublich schnell redet. Und wenn man dann mit der Freundin redet, deshalb muss ich heute aufpassen. Und ich merke schon gerade, dass ich versuche, dein Tempo anzunehmen, da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu schnell redet, weil dann, wenn ich mich mit dieser Freundin unterhalte, immer alle sagen, sag mal, wir verstehen kein Wort.
Ja, das ist manchmal so und das macht es auch gerade, wenn man, ich hatte heute Morgen wieder eine neue Mitarbeitereinführung, ich werde also alle neuen Mitarbeiter einmal im Monat begrüße ich in so einem All Hands. Und da kommt auch immer die Warnung, ich rede relativ schnell und somit unterbrecht mich, wenn es zu schnell wird. Aber die meisten sagen, das geht, weil es nicht so richtig genuschelt ist, nur so ein bisschen genuschelt. Und ein bisschen genuschelt komme ich ganz gut klar, das funktioniert.
Du, wir wollen ein bisschen über dich reden, wir wollen natürlich dann auch über Statista reden, wie du zu Statista gekommen bist. Tatsächlich bist du ja eigentlich aus dieser Generation, die bei Otto groß geworden ist. Ne? Interessanterweise kannst du besser erzählen als ich, es gibt eine Reihe von wirklich tollen Managern digitaler Unternehmen, die stinknormal bei Otto begonnen haben. Du auch.
Ja, stinknormal nach Otto klingt so ein bisschen abwertend,
nein,
oder?
Das klingt so ein bisschen, weil es den Laden schon lange gibt,
Ja, Otto ist großartig, also hat ganz, ganz viele Vorteile. Und ja, ich bin da gewesen und muss auch wirklich gestehen, dass als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich nach meinem Studium bei Otto anfange, war erstmal großes Fragezeichen, warum ich denn das tun würde. Aber ich glaube, Otto hat es immer geschafft, oder zumindest war es bei mir so, die geben einem oder haben einem damals unglaublich viel Freiheit gegeben. Und auch als relativ junge Leute, die man dazu kam. Und ich habe nur spannende Themen da gehabt. Ich habe im Prinzip alle 2-3 Jahre ein komplett neues Thema bearbeiten dürfen und wahrscheinlich sprichst du so auf Tarek Müller, Hannes Wiese, Alexander Graf, sind ja viele gute Leute, die hergekommen sind. Hat einfach Spaß gemacht. Ein sehr cooles Unternehmen.
Und du wolltest, das fand ich so lustig, weil das habe ich zunächst nicht zusammengebracht, du wolltest ein Praktikum bei Otto machen, weil du ein Lifestyle-Praktikum machen wolltest.
Ja, das klingt ein bisschen doof. Das darf man, glaube ich, auch nicht zu laut sagen. Der Hintergrund war, ich habe ein Studium gemacht, was dann irgendwie recht anspruchsvoll war und recht anstrengend war. Und da war es irgendwie so, da musste man irgendwie zu einer Investmentbank gehen oder zu einer Top-Beratung gehen mit Praktikum. Und habe ich dann auch gemacht. Und dann arbeitest du da halt neben deinem Studium irgendwie gefühlt nochmal 14 Stunden am Tag. Mhm. Und das fand ich dann irgendwann doof und habe gesagt, so, jetzt will ich mal eine Sache machen in den 2 Jahren vom Studium, wo ich was Lifestyle-artiges mache und suche mir erstmal die Stadt aus. Und habe mir halt Hamburg ausgesucht, weil...
Musst
du sagen, wo du ursprünglich herkommst?
Aus dem Ruhrgebiet. Genau. Ich bin Kind des Ruhrgebiets und bin so zwischen Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum da in der Ecke aufgewachsen. Also die Stadt heißt Herten, kennt keiner.
Ist doch, TuS Herten kenne ich.
Herten?
TuS Herten.
Ja, TuS Herten.
Eine große Basketballmannschaft gewesen früher.
Genau, das ist schon ein bisschen was her. Genau. Das war so 90er Jahre, glaube ich. Genau, Herten. Da komme ich her. Da bin ich geboren nicht, aber dann als Fünfjähriger hingezogen. Ich bin in Herne geboren, was nicht unbedingt viel schöner ist. Aber wenn man da groß geworden ist, jetzt Hamburg nicht, also es ist Hamburg war so, also wir sind nach Essen gegangen, um eine schöne Stadt zu sehen. Und das sagt vielleicht auch schon viel aus, ohne jetzt Essen diskreditieren zu wollen. Und ich wollte dann mal nach Hamburg und mein bester Freund, den ich im Studium kennengelernt habe, der kam aus Hamburg, gemeint, er macht schon mal ein Praktikum da. Und ich hatte wirklich bewusst, ich wollte nicht mehr zu einer Investmentbank. Das war mir auch klar, dass ich da nicht hinpasse. Ich wollte eigentlich auch nicht in eine große Strategieberatung. Das war auch nicht das Richtige für mich. Und habe dann die großen üblichen Verdächtigen wie Beiersdorf und Unilever und so weiter angeschrieben. Da bin ich aber wirklich, also mit wirklich viel Erfolg durch die Assessment Center durchgerauscht. Also nicht geschafft, bin da wirklich stark gefloppt. Wahrscheinlich auch, weil ich, also mir wurde soziale Inkompetenz vorgeworfen. Da lag man wahrscheinlich auch nicht ganz falsch mit. Aber ich habe mich halt in diesen Gruppenübungen immer sehr schwer damit getan, so Mittelmäßigkeit zu akzeptieren und war da eher polarisierend unterwegs. Und bei Otto war es klasse. Ich wollte wirklich ein Praktikum machen, wo ich gesagt habe, ich habe kein Problem mit 8 oder 10 Stunden am Tag zu arbeiten, aber bei 14, 15 wird es dann irgendwann viel. Und dann kam ich zu Otto und habe es auch nicht bereut. War, glaube ich, in Summe fast 10 Jahre dort.
Warum wurde dir soziale Inkompetenz vorgeworfen? Und du sagst, und nicht zu Unrecht, was heißt
Du hast auch
in dem Fragebogen, den ich allen schicke, geschrieben, dass in dem Moment, wo du aus dem Job raus bist, du eigentlich in Ruhe gelassen werden möchtest.
Ja, das stimmt auch. Also ich bin eher die Person, die mit sehr wenigen Leuten sehr zufrieden ist. Ich brauche nicht viele Leute um mich rum.
Okay.
Ich genieße, also was mir Spaß macht, ist mit vielen guten Leuten an Problemen zu arbeiten. Also deswegen bin ich auch total gerne in meinem Job. Aber das ist vielleicht auch dann so anstrengend oder so fordernd, dass wenn ich dann irgendwann sage, so jetzt habe ich aber auch genug für heute oder ich bin mal im Urlaub oder sowas, dann bin ich auch sehr, sehr zufrieden, wenn ich nur mit meiner Frau oder meinen Kindern oder sowas zusammen bin und dann brauche ich auch nicht viel mehr. Also vielleicht noch meine Eltern, meine Geschwister, aber dann reicht das auch.
Das heißt, so ein Freundeskreis, einen großen Freundeskreis, weil das finde ich interessant, weil das viele erzählen, die in diesem Podcast sind, dass sie den großen Freundeskreis gar nicht haben, dass die tatsächlich zur Ruhe kommen, indem sie tatsächlich auch mit weniger Leuten sprechen.
Ja, natürlich. Also ich habe keinen großen, hatte ich aber nie einen großen Freundeskreis. Okay. Ich hatte sehr wenig, sehr gute Freunde, denn ich habe, glaube ich, gar nicht die Zeit, Freundschaften zu pflegen. Das kostet ja auch Zeit. Also wenn man wirklich sich Zeit nehmen will für Freunde, die besuchen will, regelmäßig anrufen will, sich mit denen treffen will, das ist gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu kriegen, wenn du relativ viel arbeitest und dann irgendwie noch Kinder hast und so weiter. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu meiner Schwester, die ist, oder auch meinem Bruder, meine Mutter ist Kölnerin, mein Vater ist Siegerländer. Also ich habe eher so die Siegerländer-Art, die etwas mürrische, introvertierte Einzelgänger-Art damit gekriegt. Meine anderen beiden Geschwister, die sind eher so auf der Kölner Schiene, also großer Freundeskreis und immer viele Leute um sich rum und auch gerne Partys zu Hause gemacht. Ich bin immer sehr gerne auf die Partys gegangen, war aber auch dann immer ganz happy, dass ich selbst entscheiden kann, so jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich nach Hause.
Okay.
Das kannst du ja nicht machen, wenn du einlädst. Dann bist du ja irgendwie verpflichtet, bis zum Ende da zu bleiben. Das fand ich schon immer doof.
Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die dich natürlich aus dem Arbeitsumfeld kennen. Das Wort mürrisch fiel gar nicht. Es fiel eigentlich, der ist offen, der ist sympathisch, der ist zugänglich. Also es waren vor allen Dingen redet schnell. Also wenn man sagt, das einzig Negative war, redet schnell, aber im Zweifel auch nichts Negatives. Aber das kam da gar nicht. Also in der Firma wirkst du offensichtlich anders.
Ich bin kein Misanthrop. Also ich lache gerne und ich interessiere mich auch für Menschen, aber das kostet Zeit. Und ich glaube, in der Firma hast du ja 12 Stunden, in der du Zeit hast, dich um Menschen zu kümmern und mich mit denen auseinanderzusetzen und die kennenzulernen und mit denen an Themen zu arbeiten oder einfach nur mal zuzuhören. Wenn du das aber den ganzen Tag 12 Stunden lang gemacht hast und dann hast du ja im Tagesverlauf Kontakt mit oder intensiveren Kontakt mit 20, 30 Leuten, dann brummt dir einfach abends auch der Kopf. Und dann bist du sehr, sehr froh, wenn du sagst, ich brauche nicht mehr zu senden oder aufzunehmen, sondern ich setze mich irgendwo hin und guck vielleicht auch nur mal Fernsehen oder lese ein Buch oder mach einfach gar nichts und hör meiner Frau zu und dann bin ich auch ganz zufrieden. Also da brauche ich nicht mehr viel.
Aber es geht nicht so weit, weil du hast ja, wir kommen gleich zu deinen Stationen, und du hast ja viele erfolgreiche Stationen gehabt und man könnte sich auch vorstellen, dass jemand wie du sagen könnte, weißt du was, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 49, werde ich mal nur 50.
So. Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob man sagen könnte, er müsste nicht mehr arbeiten, du könntest dir wahrscheinlich mal eine Zeit nehmen und sagen, ich mache jetzt mal ganz auf Ruhe, ich brauche den ganzen Wirbel gar nicht mehr, wenn es mir nichts... Das ist dann schon ein Zusammenspiel von beiden.
Ja, ein bisschen. Ich habe das gemacht, bevor ich zu Statista gekommen bin. Da habe ich ein halbes Jahr lang Auszeit gemacht und bin mit meiner damaligen Partnerin nach Südfrankreich gegangen und haben da ein Haus gemietet für 2 Monate. Und das war wirklich sehr nett. War Off-Season und total ruhig und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da habe ich auch gemerkt, dass so nach so 2 Monaten so völlig aussteigen, dann kribbelt es dann schon und dann werde ich auch irgendwie ein bisschen unruhig. Ich brauche den Trubel, ich brauche auch so eine gewisse Art von Stress, aber wenn ich den dann im Beruf habe, dann brauche ich den privat nicht mehr. Also es kann sein, dass wenn ich aufhöre zu arbeiten, sich das alles ein bisschen dreht und ich doch einen größeren Freundeskreis aufbaue. Aber im Moment bin ich einfach wirklich froh, wenn ich abends nach Hause komme und sage, so, das ist jetzt auch gut.
Interessant, weil das eine ganz andere Form von Work-Life-Balance ist, aber das ist wahrscheinlich etwas, da bist du ja zu der Generation, für die Work-Life-Balance so wichtig ist, gehörst du gar nicht. Offensichtlich. Wir haben gesagt Otto und bei Otto gab es diese Gruppe um Tarek Müller herum, die dann aus der dann am Ende About You hervorgegangen ist.
Genau.
Wäre das auch was gewesen, wo du hättest, warum bist du gegangen in dieser Phase, wo man sah, da entsteht was wahrscheinlich total Spannendes, ja. Da kann man Anteile kaufen, irgendwie Tarek ist da ja auch relativ offen mit umgegangen, der ist ja nun wirklich ein unglaublich reicher Mann dadurch geworden, dass er da geblieben ist. Warum bist du damals gegangen?
Na, Tarek ist ja nicht wirklich da geblieben, sondern wir haben ja Tarek zu Otto geholt. Der war ja vorher nicht da. Der
richtig,
war ja sehr eigenständig,
also, hatte seine eigene
Firma. Und haben den dann dazugeholt und haben dann auch in dem Projekt gemerkt, das wäre sehr gut, wenn er das macht. Und dann haben wir mit ein wenig Überredungskunst und dann natürlich auch mit seinem Unternehmergeist ihn dazu gekriegt zu sagen, ich baue das auf. Es gab auch Überlegungen, ob ich zu About You wechsle in die Gründungsphase. Aber dann gab es Benjamin Otto, der gesagt hat, er möchte das gerne machen. Und das ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Aufgabe. Und da ich 2 Optionen hatte, entweder zu überlegen, ob About You eine spannende Aufgabe wäre. Und wir hatten damals noch einen Mobile Payment Arm, der damals, also damals war Mobile Payment halt überall ganz groß gehypt. Und haben gesagt, oh, das könnte auch spannend sein. Bin dann auf diese Mobile Payment Schiene gegangen. Im Nachhinein spannend, weil mich das dann zu Klarna gebracht hat, was eine unglaublich spannende Zeit war. Aber ich wollte eigentlich auch nie immer von Otto weg. Es war ja nie so, oh, mir gefällt es nicht mehr, sondern es gab sie einfach Opportunitäten, die sich aufgetan haben. Und ich bin nicht so richtig verwurzelt irgendwo. Ich bin, glaube ich, gefühlt 20 Mal umgezogen. Und das stört mich auch nicht. Und ich freue mich immer auf neue Themen. Ich glaube, bei mir ist so, wenn es langweilig wird, werde ich kribbelig und hibbelig und dann muss ich irgendwas tun. Und dann suche ich mir halt eine neue Aufgabe.
Weil auch Klarna, da würde ich jetzt hier sagen, oh, Klarna, wie geil. So, ich meine, du bist in der Anfangsphase oder da war Klarna noch nicht so...
Nee, das war noch nicht so groß. Da waren die bei einer 2 Milliarden Bewertung und Deutschland war irgendwie schwierig und Österreich war schwierig und Schweiz war schwierig und da haben sie mich da halt hingeholt für die Märkte.
Okay.
Ja, das war noch bevor Klarna pink wurde und cool wurde. Also dieses Rebranding kam danach erst und auch dieser Riesenhype. Das war wohl wahrscheinlich mit Abstand die turbulenteste und schnellste Zeit, die ich je mitgekriegt habe. Also von Otto kommt, ich glaube, ich habe es im anderen Podcast schon mal erwähnt, da habe ich immer gedacht, oh, ich bin ganz vorne dabei und sehr schnell und treib Sachen. Und bei Klarna habe ich das Gefühl, dass irgendwie alles an mir vorbeirennt und ich gar nicht mitkomme. Also die ersten 3 Monate waren wirklich anstrengend. Aber da habe ich gemerkt, wie viel eine Organisation eigentlich aushalten kann und wie viel wir uns oft Gedanken machen, oh, kann ich die Veränderung machen oder kann ich die Teams zusammenlegen oder, keine Ahnung, kann ich die Marke umbauen? Und eigentlich ist Geschwindigkeit ein Wettbewerbsvorteil per se heutzutage. Und das habe ich halt bei Klarna gelernt. Das war eine sehr, sehr coole Zeit. Und in der Zeit wurden wir auch pink und das neue Logo kam und diese Smooth-Kampagne kam. Und hat sich ja komplett gedreht, die Marke. Ne? Von so einem eher etwas, zwar tech-orientierten, aber sehr langweiligen Payment-Anbieter zu einer Lifestyle-Marke. Schon sehr, sehr cool, was die gemacht haben.
Und trotzdem bist du dann, wie lange warst du da?
2 Jahre.
2 Jahre? Ungefähr,
ja.
Und dann kam Freenow.
Ja, das war aber, der Grund war nicht, weil bei mir war, also dass Klarna nicht cool war oder nicht genug Möglichkeiten gehabt. Nur ich bin damals hingekommen, weil die jemanden gesucht, wie gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz lief nicht so richtig gut. Die hatten keinen richtigen Product-Market-Fit und die kamen halt aus Schweden und da hat das Produkt ein bisschen anders funktioniert. Die hatten eine Sofortüberweisung gekauft, die nicht gut integriert hatten und da war halt die Aufgabe relativ klar, wir müssen das Wachstum nach vorne kriegen, wir müssen irgendwie verstehen, wie das Produkt im deutschen Markt funktioniert, wir müssen die Sofortüberweisung integrieren und eventuell noch eine Firma konsolidieren, um den Marktanteil auszubauen. Und dann, ich habe mal gesagt, es dauert jetzt 3 Jahre und dann ging das aber viel, viel schneller aus verschiedenen Gründen und nach 2 Jahren waren wir im Prinzip mit unserem 3-Year-Plan durch und das Produkt wurde umgebaut, wir haben viele Funktionen, früher war das ein Full-Service-Bereich, also wo wir Product, Engineering, Marketing und alles noch vor Ort hatten und das haben wir alles nach Stockholm zentralisiert, was inhaltlich auch völlig richtig war und ich war mit so einer Vertriebsaufgabe nach 2 Jahren dort geblieben und habe gesagt, da gibt's bessere, ich bin wie gesagt kein Experte für irgendwas und Vertrieb definitiv nicht und deswegen habe ich dann die Möglichkeit gehabt zu Freenow, beziehungsweise damals MyTaxi zu wechseln. Und das war so eine Herzensmarke für mich, weil das, ich werde nie vergessen, das war die geilste App, die ich hier runtergeladen habe. Mhm. Da habe ich jetzt erst mal verstanden, warum das iPhone cool ist, ja, wo ich gesagt habe, Mensch, das gibt so viele Möglichkeiten. Und als ich da die Möglichkeit hatte, hinzugehen, habe ich gesagt, das musst du einfach machen, weil wieder Fullscope, ich habe wieder alle Funktionen gehabt. Es war sehr international, viel internationaler als den Verantwortungsbereich, den ich bei Klarna damals hatte. Also es war kein Weg von Klarna, eher die andere Aufgabe war einfach zu cool.
Du hast es jetzt nochmal erwähnt, das finde ich ja interessant, dieses Gefühl, ich kann gar nichts richtig gut. Das heißt mit anderen Worten, bei dir im Unternehmen gibt es immer einen, der in einem bestimmten Bereich das auf jeden Fall besser kann als du. Kann man das so sagen?
Ja, das hat man mir schon damals beigebracht. Er meinte, der Trick ist, stell Leute ein, die besser sind als du und get out of their way. Also ich meine, wenn ich jetzt Leute einstellen würde, wo ich denke, das, was die machen sollen, kann ich besser, dann hätte ich ja immer die Versuchung, den reinzuquatschen oder alles kontrollieren zu müssen und so weiter. Und somit ist es eigentlich immer viel besser. Also ich bin definitiv kein Ingenieur, somit ist Tech immer sicher und auch bei Product gibt es bessere Product Directors und es gibt auch bessere Marketing-Leute und Finanzen auch, aber das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist ja keine Domain-Expertise zu haben und sagen, da bin ich richtig, richtig gut drin, sondern eher, wie bringe ich dieses Chaos zueinander, dass das funktioniert und wie löst man Eigendynamiken auf, dass die gemeinsam in eine Zielrichtung laufen, damit einfach sozusagen auch Impact erzielt wird. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die macht mir viel mehr Spaß. Davon musst du einem so ein bisschen verstehen, damit du die Probleme kennst und die Möglichkeiten kennst und einschätzen kannst, ob Leute einen guten Job machen oder nicht so guten Job machen und wo sie Unterstützung brauchen. Vielleicht habe ich das auch immer gemacht, weil ich denke, warum, wenn ich mich so festlege, dann langweile ich mich vielleicht irgendwann in so einer monothematischen Aufgabe. Und ich glaube, ich bin ganz gut aufgehoben da mit dem, was ich jetzt mache.
Aber da bist du dann doch extrem sozial.
Ja, ja, natürlich. Ich bin auch nicht unsozial. Ich glaube, das ist so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist das so, dass ich den ganzen Tag extrem viel soziale Interaktion habe und vielleicht dann einfach abends denke, so, das reicht. Ich glaube, ich merke das ja, wenn ich irgendwie 2 Wochen mal allein im Urlaub war, dann freue ich mich auch wieder mit Leuten ganz viel Kontakt zu haben. Aber ich glaube, dann bin ich irgendwann auch leer oder der Akku ist, man ist dann irgendwie müde und dann reicht's mir auch. Nö, ich rede auch gern mit Leuten. Ich rede den ganzen Tag mit Leuten. Ich arbeite auch den ganzen Tag mit Leuten und mache das auch gerne. Aber ich denke, wenn man es macht, muss man es richtig machen. Und das läuft bei Freundschaften genau dasselbe. Also alles, was man macht, soll man richtig machen. Und so ein bisschen einen großen Bekanntenkreis aufzuhaben, das wäre nichts für mich. Also schon Leute, die ich dann sehr gut kenne.
Und das ist interessant, dass du das sagst, dass ja nicht, dass deine Aufgabe ist, eigentlich in allen Bereichen jemanden zu holen, der besser ist als du in dem Bereich. Und dann nicht, wenn man das macht, das lebt man ja oft auch in diesem Podcast mit CEOs. Ich hatte einen CEO hier sitzen. Ich sage jetzt nicht, von welchem Unternehmen, es fängt aber auch mit Free an, der sagte, die Leute müssen doch hier, die dürfen nicht Homeoffice machen, die müssen hier sitzen, ich muss wissen, was die tun. Wo ich dann sagte, naja, aber das sind doch Leute, die hast du doch geholt. So, und entweder vertraust du denen, dann musst du nicht wissen, was die tun, oder es sind die falschen Leute.
Ich bin
oder
in der
muss
Mitte.
Man trotzdem, okay, Kontrolle, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?
Nee.
Andere Zitat von einem Gast hier?
Nee. Ich glaube, ich würde es aus 2 Blickwinkeln sehen. Das erste ist ja, hilft es mir, wenn Leute im Büro sind, sie besser zu kontrollieren? Nein. Ich glaube, deswegen brauchen wir keine Office-Präsenz.
Genau.
Glaube ich fest daran, dass ein gewisser Grad an Office-Präsenz, wir können diskutieren, ob es 2 oder 4 Tage sind oder die Mitte davon.
Vorher ist 3, 2 oder wie ist es?
Bei uns sind es 3 im Büro und 2 Homeoffice und da haben wir spezielle Regelungen für Bereiche, wo man sagt, wenn ich einen Data-Engineer habe und der wirklich jetzt 3 Monate lang irgendwie ein Datenmodell bauen muss, dann darf er auch länger zu Hause arbeiten. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, fest daran, weil Unternehmen ja ein recht, also gerade größere Unternehmen, soziale Gebilde sind, da arbeiten ja Menschen und wenn die Menschen nicht gerne zusammenarbeiten und nicht wissen, was die anderen tun, dann sind die ineffizient und nicht, weil sie es wollen, sondern einfach, weil zu wenig Austausch da ist. Und ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, dass wenn ich Leute mag und die gut kenne und jemand ein Problem hat, helfe ich denen viel lieber, als wenn ich eine E-Mail von einer anonymen Person kriege und sage, hilf mir, weil ich irgendwie keine Beziehung dazu habe. Und deswegen glaube ich, dass Interaktion und Präsenz im Büro wichtig ist, aber da geht es nicht um Kontrolle, sondern da geht es darum, ein Gemeinschaftsgefühl für eine Firma aufzubauen und zu sagen, warum sitzen wir eigentlich hier? Und deswegen nehme ich mir auch Zeit, jede neue Mitarbeiter zu begrüßen und 1,5 Stunden mich mit denen hinzusetzen. Und
jeden?
Also immer in kleinen Gruppen. Also die kommen dann immer so in 20er-Gruppen und heute Morgen, wie gesagt, auch haben 1,5 Stunden verbracht. Und dann stelle ich kurz die Firma vor, stelle mich vor, was mir wichtig ist, was mir nicht wichtig ist. Haben offene Q&A-Sessions und nach 2 Wochen, wenn sie sozusagen ihr Onboarding-Programm abgeschlossen haben, machen wir nochmal eine 3/4 Stunde offene Q&A, wo ich nochmal dazukomme und alle Fragen beantworte. Weil ich will, dass die denken, die arbeiten nicht für eine Firma, sondern die arbeiten für ein Team. Das ist mir viel wichtiger. Also ich arbeite nicht für Google oder ich arbeite nicht für irgendeine große Firma, sondern ich will, dass die für das Team Statista arbeiten. Denn das ist weniger anonym und das, ich habe das Für mich ist das wichtig. Ich glaube, richtig erfolgreiche Unternehmen macht Leidenschaft aus und Engagement. Und ich muss für eine Sache brennen und ich muss es gerne machen. Und natürlich hat man Tage, wo man nicht ins Büro kommen will, weil es irgendwie doof ist. Aber so 80% der Zeit muss das Spaß machen. Und das heißt nicht, dass jede Aufgabe Freude macht. Aber grundsätzlich muss es gut sein, dahin zu gehen. Und das ist unglaublich schwer. In der Corona-Zeit habe ich das gemerkt, das auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das funktioniert wunderbar für 2-3 Monate, weil irgendwie alles neu und alle strengen sich unglaublich an. Und dann macht man noch so Social Events abends, wo man gemeinsam ein alkoholfreies Bier und ein richtiges Bier trinkt und ein bisschen quatscht. Aber dann ebbt das ab und dann kommen nur noch wenige Leute. Und das, so eine Remote-Office-Kultur über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten, dann muss das schon sehr, sehr stark in der DNA des Unternehmens drin sein, dass das funktioniert.
Das stimmt. Und die Argumentation, glaube ich, die unterschreibt, glaube ich, jeder. Die andere ist halt dieses, ne, was ich erzählt habe, da jemand sagt, ich muss die sehen, ich muss die kontrollieren. Nee. Darum geht's dir nicht. Du musst erzählen, wie du zu Statista gekommen bist, weil du hast gerade gesagt, du hattest eine Auszeit genommen. Was war der letzte Arbeitsort vor Statista?
Die Allianz.
Ich war bei der Allianz. Aber nicht lange.
Nee, es waren nachher, glaube ich, offiziell ein Jahr, aber es war deutlich weniger, es waren dann 6 Monate. Das war nach meiner Zeit von FreeNow. Und okay. Ich glaube, ich habe für mich völlig unterschätzt, dass, also wie anders Großunternehmen, auch hoch erfolgreiche, professionelle Großunternehmen anders funktionieren als das, was ich die ganzen Jahre vorher gewohnt war. Und wo ich auch glaube, Wirkung erzielen zu können. Und ich kam mit dieser sehr starken Teilung von Arbeit nicht klar. Also ich für mich war es immer klar, wenn ich ein Problem habe, nehme ich 3 Leute in einen Raum, dann lösen wir das Problem und machen weiter. Und das geht in so einem großen Konzern nicht. Und gerade nicht in einem Konzern, der dann auch noch von der BaFin reguliert wird, wo es viele Vorschriften und Richtlinien gibt. Und wenn du dann halt sehr unternehmerisch etwas aufbauen sollst, sind auf einmal alle deine Erfolgsrezepte, die du hast, im Sinne von schnell entscheiden zu können, frei entscheiden zu können. Es ging um Sachen, welche Technologie darf ich einsetzen, welchen Tech-Stack darf ich einsetzen, welche Leute darf ich einstellen, zu welchen Salaries kann ich die einstellen, wo müssen die arbeiten? Und da habe ich sehr schnell gemerkt, wo ich denke, ich bin die völlig falsche Person für das, was hier gebraucht wird, um dieses Thema. Ich sollte dort eine Schadensabwicklungsplattform aufbauen, dass Leute halt, wenn sie einen Kfz-Schaden haben, das abfotografieren können, automatisierte Bilderkennung drüber läuft und dann hast du halt in 20 Minuten eine Rückmeldung, du kriegst 3.000 Euro überwiesen oder hier ist eine Werkstatt und geh hin. Wäre toll, cooles Produkt. Klar. Aber um das aufzubauen, musste man diesen Konzern so gut verstehen, weil man abhängig von so vielen Einzelfunktionen war, Legal, Finance, HR, Engineering und so weiter, dass sie allein dafür 2 Jahre gebraucht hätte, dieses Netzwerk aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht, das kriege ich nicht hin. Und damit tue ich der Allianz auch keinen Gefallen und habe dann relativ das als eine persönliche Niederlage auch wirklich empfunden. Deswegen auch die Auszeit. Mhm. Und gesagt, das gibt's doch nicht, dass ich irgendwie mit Ende 40 irgendwo hingehe und unfertig weggehe, weil ich das Gefühl habe, ich kriege das da nicht hin. Also ich kann keine Wirkung entfalten. Mhm. Und deswegen habe ich dann die Auszeit genommen.
Okay. Da muss ich gerade an denken. Isabel Wert war neulich in diesem Podcast Dressurreiterin, die sagte den schönen Satz, was hatte sie angesprochen darauf, dass sie bei den diesjährigen Olympischen Spielen nicht Gold gewonnen hat, sondern nur Silber. Hm. Also nur Silber, ne? Was hatte sie? Mein Vater hat immer gesagt, wer gewinnen will, muss auch verlieren können. Das fand ich ganz irgendwie, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, wobei das ja keine ist. Aber hast du es wirklich als Niederlage empfunden?
Ja. Ja, tatsächlich. Ja, schon. Also du gehst ja irgendwo hin mit dem klaren Ziel. Du hast ja auch ein gewisses Versprechen den Leuten, die dich eingestellt haben gegenüber, zu sagen, ich gebe ja alles, damit es funktioniert. Aber ich glaube, der Vorteil ist, zumindest in meiner Logik glaube ich, der Allianz einen Gefallen getan zu haben, ein Hiring-Mistake sehr schnell zu korrigieren.
Das heißt, du hast von selber gesagt.
Ja, ich habe gesagt, dass ich.
Das ist doch schon irgendwie fast schon ein Erfolg an sich, zu sagen, nee, Leute, das ist ja
nicht meins. Trotzdem wie ein unfassbarer Misserfolg ein. Du gehst ja irgendwo hin, weil du denkst, ich krieg das hin. Und wenn du dann da hingehst und denkst, ich krieg's nicht hin, ich glaube, andere Leute kriegen das hin, aber ich kann das nicht, das ist nicht schön.
Aber stark, das sich dann einzugestehen, weißt du?
Ja, war aber nicht schön. Wir haben ein bisschen für gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Das war keine einfache.
Okay.
Also die Klarheit kam relativ schnell, dann den Entschluss zu fassen, ich ziehe hier die Reißleine. Das war schwierig, weil du halt in diesem Interessenskonflikt bist. Ja, du hast ein kleines Team aufgebaut, willst du die alleine lassen, ja oder nein? Was passiert denn damit eigentlich? Du hast Leuten das Commitment gegeben, du willst mit denen das gemeinsam aufbauen. Ja. Und dann das so runter zu rationalisieren und zu sagen, jetzt nehmen wir mal die Emotionen raus. Würde ich mich heute mit dem Wissen, was ich habe, überhaupt auf diese Position bewerben? Beziehungsweise sollte die Allianz mich einstellen mit dem heutigen Wissen? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss man aus meiner Sicht den Fehler korrigieren. Ich glaube, es gibt nichts, was teurer ist als falsche Hiring-Entscheidungen. Und das muss man meist erachtens schnell korrigieren, wenn man merkt, hat man einen Fehler gemacht.
Und dann halbes Jahr raus?
Halbes Jahr raus.
Halbes Jahr Pause?
Ja.
Und wie läuft sowas dann? Also dann stellt man sich vor, es gibt irgendwie hier einen Headhunter-Anruf, da einen Headhunter-Anruf. Mensch, Sie sind doch frei. Wie sieht's denn, oder du bist doch frei. Wie sieht's denn aus oder so? Oder bist du von selber, weil ich, wenn man in so einer Lage ist, was würde man dann machen? Ich glaube, ich würde beim nächsten Job, würde ich mir einmal aufschreiben, was ich von dem nächsten Job gern hätte. Und würde so eine, ich würde so eine Liste machen. Und sagen, und ja, aber was macht man mit der Liste? Und wenn einer anruft und sagt, ich schicke ihm mal meine Liste rüber, das und das ist mir wichtig, oder?
Ja, ja. Also du hättest sehr gut mich beraten können in okay. der Zeit, denn das ist genau das, was dann passiert ist. Also erstmal habe ich das für mich verarbeitet, habe gesagt, so jetzt erstmal raus, Kopf frei kriegen. Und als der Kopf dann frei war, habe ich wirklich mal versucht, so eine Art Postmortem zu machen und sagen, wie kam es denn eigentlich dazu? Wie kam es eigentlich dazu, dass das so in die Hose gegangen ist, aus meiner Sicht? Und da war es genau so, dass ich aus meiner Sicht keine saubere Due Diligence gemacht habe, im Sinne von, auf was lasse ich mich denn da ein und kann ich das überhaupt in diesem Umfeld dann auch wirklich leisten? Und habe dann wirklich für mich eine Liste an Kriterien gemacht, habe gesagt, ich weiß ja jetzt über die letzten 30 Jahre Berufstätigkeit, wo glaube ich, dass ich gut funktioniere und was sind Rahmenbedingungen, mit denen ich einfach nicht gut funktioniere. Und habe mir so eine, ich glaube, da waren 13 Punkte drauf, aufgeschrieben, auch aus den Learnings, die ich bei Klarna hatte, die ich bei Otto hatte und so weiter. Und habe gesagt, ich glaube, wenn ich einen Sweet Spot treffen würde, dann würden diese 13 Boxen getickt werden. Aber die Liste habe ich dann nicht genommen und habe die an die Welt verteilt, sondern habe nur gesagt, wenn ich einen Anruf kriegen würde oder sowas, dann wären das die Punkte, die ich sehr genau prüfen müsste, um halt so einen Fehler nicht nochmal zu tun. Und vor allem das Unternehmen und auch mich selbst davor zu schützen, weil so eine Fehlentscheidung ist einfach doof gewesen.
Ja. Und dann hast du einen Anruf bekommen?
Darf ich eine Schleichwerbung machen? Weiß ich gar nicht.
Darfst du, ja?
Darf ich, ja, wunderbar. Es ist auch keine Schleichwerbung, ist ja wirklich so. Also ich habe einen sehr, sehr langjährigen, mittlerweile sehr liebgewonnenen Freund, der bei Egon Zehnde arbeitet, Marc Rimawlowski, und der leitet das Berliner Büro dort mittlerweile. Und wir kennen uns, glaube ich, jetzt schon seit, der hat mich kennengelernt, da war ich noch bei Otto. Also wirklich lange, lange, noch vor Klarna, also wirklich lange Zeit. Und Marc und ich haben aber nie zusammengearbeitet. 14 Jahre, 15 Jahre, nie zusammen. Also weder ich als Mandant noch irgendwann mal beauftragt. Und dennoch war er immer Sparringspartner. Irgendwie mochten wir uns. Und ich habe auch die Klarna-Option mit ihm durchdiskutiert, Vor- und Nachteile bei Otto zu bleiben, versus Klarna zu machen und so weiter. Auch das My Taxi Free Now-Thema damals. Und er hatte mir dann auch gesagt, als ich dann da raus bei Allianz war, sagte, Marc, jetzt mach erstmal eine Auszeit. Weil ich habe viel mit ihm darüber gesprochen, habe ihm gesagt, boah, das war doof von mir. Und da habe ich auch gesagt, ich will jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr nichts mehr machen. Ich will wirklich mal raus. Vielleicht auch länger, ich weiß es nicht. Vielleicht organisiere ich mein Leben ein bisschen um und dann kriege ich es auch anders hin. Und der rief irgendwann an und sagte, pass auf, ich kenne dich so gut und ich weiß, dass du eigentlich nicht willst. Aber ich habe hier ein Thema, das musst du dir anhören, weil ich glaube, das tickt fast alle Boxen, wenn nicht alle Boxen, die du dir da mal aufgeschrieben hast. Und ich glaube, bei jedem anderen hätte ich gesagt, ich bin nicht im Kopf bereit. Und das war sogar so, als ich mit Friedrich das erste Interview hatte, also dem Gründer von Statista. Hubi war auch dabei. Also Hubert Jakob, der zweite Gründer. Die haben mir nach dem ersten Gespräch das Feedback gegeben, Marc, das war schon interessant, aber wir haben nicht das Gefühl, dass du wirklich willst. Und ich glaube, das hat das sehr stark auf den Punkt gebracht, weil ich im Kopf zwar gesagt habe, ich höre mir das an, weil Marc gesagt hat, mach das ist gut, aber im Erstgespräch war ich überhaupt noch nicht so weit. Und dann hat das bei mir gesagt und gearbeitet und habe gemerkt, das ist schon wirklich cool, was die beiden aufgebaut haben. Und ich glaube, ich kann viel mitbringen von dem, was sie brauchen, um das jetzt in die nächste Wachstumsphase zu bringen.
Und dieser Punkt zu sagen, ich bin der Erste nach den Gründern, ist das ein Punkt, der dich gereizt hat, der gar nicht beschäftigt hat, offensichtlich?
Ja, eher als Sorgenpunkt. Okay. Also wenn du von zwei Gründern was übernimmst, ist das natürlich echt erstmal schwierig als Einzelperson, ne? Vom Scope her. Und du wirst ein Unternehmen nie so gut kennen wie ein Gründer. Ich meine, die haben von der Pike das Unternehmen aufgebaut, kannten einen Großteil der Mitarbeiter schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren, kannten viele Kunden persönlich und so weiter. Also das zu übernehmen als externer Manager, das ist nicht einfach. Und ein Gründer hat halt immer so einen Spezialstatus. Also da hatte ich eher Respekt vor der Aufgabe. Aber die beiden waren so herzlich. Und ich muss auch sagen, ich habe schon viele Übergaben gehabt, oder Staffelstäbeübergabe. Das, was Hubi und Friedrich gemacht haben, war für mich absoluter Benchmark, wie sowas funktionieren soll. Also perfekt vorbereitet, 3 Monate, eine wunderbare Übergangsphase gehabt, extrem klar strukturiert, super supportive. Und es geht jetzt seit über einem Jahr bin ich schon da. Und wir haben trotzdem noch alle 2 Wochen, setzen wir uns jeden Montagmorgen zusammen, trinken Kaffee zusammen, sprechen über Themen, die gut laufen, und als reines Sparring. Also das ist wirklich super gewesen. Ich habe mich sauberwohl gefühlt und bin sehr, sehr glücklich, die Entscheidung getroffen zu haben.
Von den ganzen Punkten, welche Punkte, du hast auch 13 Punkte, welche hat Statista insbesondere erfüllt, dass du gesagt hast, das ist mein Laden?
Oh, das ist schwierig. Da gibt's nicht einen, weil ich glaube, wenn ich nur einen rausnehmen würde, dann würde ich immer denken, da gibt's aber 12, die nicht gehen, dann wäre es trotzdem das falsche Unternehmen gewesen. Es wären aber, ich kann es auf wenige runterdampfen. Mhm. Das erste war, ich wollte nie für eine börsennotierte Firma arbeiten, also direkt börsennotiert, weil ich glaube, das ist eine Strukturvorgaben, die einen sehr stark einschränken können. Zumindest im Europäischen. Vielleicht ist es in Amerika anders, weiß ich nicht, zu beurteilen, aber ich glaube, in Europa börsennotierte Unternehmen mit Quartalsberichten bei so einer relativ jungen Wachstumsfirma schwierig. Das wäre für mich raus gewesen. Ich wollte wieder im B2B-Bereich arbeiten. Ich war nach meiner Zeit bei FreeNow, das ja sehr stark B2C-lastig war, sehr viel über Advertising Money, über wirklich schnelle Skalierung, Hyperscale, also Wachstum von 10x innerhalb von einem Jahr zu realisieren. Ich gesagt, das ist unglaublich schwer, dort was nachhaltig Gutes aufzubauen in so einem schnellen Zyklus. Deswegen hat mir B2B gut gefallen. Ich wollte ein Markt sein, der grundsätzlich wachstumsstark ist. Das war mir wichtig. Ich wollte zum europäischen Unternehmen. Das war mir auch wichtig. Es klingt jetzt vielleicht komisch, Julian Friedrich, aber ich wollte auch nicht zum Unternehmen, wo die Gründer noch drin sind. Ich glaube, das ist schwierig. Das habe ich bei Kleiner gehabt. Es ist nicht einfach, für einen sehr, sehr starken Gründer zu arbeiten. Aber in der Rolle, wie wir das hatten, dass ich übernommen habe und dann Hubi und Friedrich in eine Beiratsrolle gegangen sind, war das Weltklasse. Das hat richtig Spaß gemacht.
Hamburg? Spielt der Hamburg eine Rolle?
Nee, eigentlich nicht. Ich wäre auch gerne in München geblieben. Meine Partnerin war auch jetzt nicht so happy, dass wir zurück nach Hamburg gegangen sind, obwohl Hamburg eine wunderschöne Stadt ist. Aber wir waren so lange in Hamburg. Gefühlt habe ich doch jetzt 12 Jahre in Summe in Hamburg gelebt. Und das Wetter ist ja auch jetzt echt nicht so schön, dass man denkt, man will ständig in Hamburg sein. Das war jetzt nicht so. Hamburg ist eine tolle Stadt, fühle mich sau wohl, aber das war nicht ausschlaggebend.
Okay. Und dann ist natürlich das, der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass, wie gesagt, Friedrich vor 2 Jahren hier war und ich natürlich den Podcast mir nochmal angehört habe und mal guckt, was hat denn Friedrich gesagt? Und das Lustige ist natürlich, er hat natürlich über welches Jahr vor allen Dingen gesprochen? Über das Jahr 2025. Hm. So, und ich muss natürlich Brille aufsetzen. Also, Friedrich hat damals gesagt, bis 2025 wollen wir auf 2000 Mitarbeiter wachsen und einen Umsatz von 250 Millionen Euro erzielen.
Ja, ambitioniert.
Das hat er ambitioniert. Und jetzt bin ich gespannt, wo ihr gerade seid. Und was, ob wird das so kommen, 2025?
Nein. Nein, wird nicht so kommen. Wir sind aber jetzt nicht so weit weg. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir dürfen gar keine Umsatzzahlen nennen, weil wir zur Ströer AG gehören, das ein börsennotiertes Unternehmen ist. Richtig? Und die, glaube ich, keine Unternehmenszahlen auf Einzelfirmenebene, sondern nur in Segmenten berichten.
Okay. Dann sagen wir über Mitarbeiter, können wir ja sprechen.
Mitarbeiter können wir sprechen. Ich glaube, es ist kein Ziel, viele Mitarbeiter zu haben.
Damals, aber offensichtlich hatte er irgendwie diese Idee, 2000 Mitarbeiter, ja?
Das mag sein, haben wir nie so explizit drüber gesprochen. Wir werden an die 250 jetzt nicht ganz rankommen, aber wir kommen Richtung 200, das schon.
Okay.
Bei den Mitarbeitern glaube ich, dass wir den Umsatz noch verdoppeln können, ohne mitarbeiterseitig wachsen zu müssen. Wow. Und
verdoppeln mit, man muss ja auch sagen, ja klar, mit dem, das muss man sagen, wenn man das jetzt umrechnet, also nehmen wir mal das Hamburger Abendblatt, das ist nicht ganz vergleichbar, aber Umsatz 100 Millionen Euro, 200 Mitarbeiter.
Genau.
Also Umsatz pro Mitarbeiter ist hier was anderes und bei euch irgendwie 200 Millionen Euro, aber 1400, 1500 Mitarbeiter.
Ungefähr weltweit, okay, ja, 1,4.
Genau. 1,4,
ja. Das ist sehr vieles, das ist für die Umsatzgröße wirklich, wirklich viel. Und ich glaube, das kam ein bisschen dadurch, dass in der starken Wachstumsphase, Hubi und Friedrich sind richtig gute Unternehmer. Mhm. Die haben ein richtig gutes Gefühl dafür, wo ist Umsatzpotenzial, welche Kundenbedürfnisse haben wir und so weiter. Aber weder Hubi noch Friedrich kamen wirklich aus der klassischen technischen Produktentwicklung. Mhm. Also so wie man das bei About You kennt oder wo man das bei FreeNow kennt oder bei Klarna kennt, wo du im Großteil im Prinzip Product Owners Engineers hast. Und wo Wachstum, es gibt ja diesen Terminus Product-Led Growth, wo ein Großteil des Wachstums eigentlich aus dem Produkt herauskommt. Mhm. Und bei Statista kam und kommt auch heute noch ein Großteil des Wachstums über die vertrieblichen Mitarbeiter. Und ich glaube, dass sehr viel Fokus darauf gelegt worden ist, wie kann ich das Wachstum hinkriegen? Und wenn es darum ging, priorisiere ich in effizient Automatisierung oder versuche ich das sehr kurzfristig und schnell über Mitarbeiter zu lösen, dass eher der Tendenz war, Mitarbeiter sind immer schneller verfügbar, ich heire, weil so viele Opportunitäten am Markt sind, die kann ich viel besser jetzt mitnehmen, als wenn ich jetzt anfangen würde zu automatisieren und sozusagen Effizienten reinzubringen. Jetzt sind wir allerdings, und das waren ja auch Phasen, wo Statista 30, 40, 50% jedes Jahr gewachsen ist. Das sind Also das, der Wachstumsraten, das muss ein Unternehmen erstmal verkraften, sowohl umsatzseitig als auch mitarbeiterseitig. Das ist wirklich nicht einfach. Jetzt kommen wir in Wachstumsraten. Ja gut, im Moment ist ja eher schwierig, aber selbst in diesem schwierigen Jahr, wir sind jetzt ungefähr, Q4 wachsen wahrscheinlich wieder mit 20%, okay, was wirklich gut ist. Das, wow. Die ersten zwei Quartale waren ein bisschen anstrengender, da waren wir so im einstelligen Bereich. Dann Q3 war bei 12, jetzt sind wir wieder bei 18, 19, 20% ungefähr. Und ich glaube, auch die nächsten 2, 3 Jahre werden wir zwischen 15 und 20% wachsen. In so einer Wachstumsgeschwindigkeit kannst du natürlich dir viel besser überlegen, welche Teile meines Unternehmens versuche ich jetzt effizienter zu gestalten, versuche ich Automatisierungsprozesse einzuführen, überlege ich mir, bin ich eigentlich richtig organisiert, ja oder nein. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine sehr schwere Entscheidung getroffen, die inhaltlich strategisch aber genau richtig ist. Wir haben beschlossen, dass wir unseren europäischen Vertriebsbüros, wir hatten Barcelona, in Paris, in Madrid, in Warschau, in Amsterdam, also ich glaube 6 europäische Büros plus Hamburg plus London, eigentlich nur in Deutschland und London zu zentralisieren. Das heißt, wir haben alle anderen geschlossen, weil diese Büros mit der Hypothese eröffnet worden sind, Nähe zum Kunden ist ein Wettbewerbsvorteil. Was wir aber jetzt gesehen haben, ist, dass ein Kunde, der zum Beispiel im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich unterwegs ist, wie in Danone oder Nestle oder sowas, denen ist es gar nicht so wichtig, dass ich dann in der Schweiz oder in Frankreich sitze, sondern die wollen halt einen Category-Experten haben, der oder die dann zu ihnen kommt und erklärt, wie können denn deren Bedürfnisse bestmöglich in unserer Plattform abgegriffen werden. Ob die jetzt aus Frankreich kommen oder nicht, ist erstmal secondary in dem ganzen Thema. Und dann haben wir gesagt, dann ist es wichtiger, große Büros mit guten Industrieexpertisen aufzubauen, wo Mitarbeiter auch eine Karriereentwicklung haben, sich vom Junior zum Senior, zum Lead, zum Director entwickeln können und dort eine Fachexpertise aufbauen können. Und das geht in kleinen Büros nicht. Und das sind natürlich Sachen, da kommen natürlich auch Effizienzgewinne durch, weil ich halt weniger Führungsebenen brauche und so weiter. Und das sind schwere Entscheidungen, die wir getroffen haben, die aber zeigen, wir können das Unternehmen weiter wachsen lassen, indem wir auch zentralisieren und gegebenenfalls ein paar Sachen anders machen als in der Vergangenheit, weil einfach damals die Opportunitäten ganz anders gestrickt waren.
Würdest du eigentlich sagen, dass ein Statista im weitesten Sinne ein Medienhaus ist? Ja.
Nein.
Kein Medienhaus?
Null.
Null Medienhaus?
Nein, also null
aber,
weiß ich nicht. Null
aber,
darf man nie sagen.
Aber letztendlich das Prinzip von Statista ist doch, also ihr stellt Informationen zusammen, richtig? Statistiken im weitesten Sinne, aber es sind weit mehr Statistiken. Mhm. Jeder ist irgendwie schon mal mit einer, und sei es auf einem Ströer Werbebanner, der Werbetafel.
Konfrontiert worden.
Also genau. Du kannst nicht mehr entgehen. Und nehmt dadurch auch im Zweifel auch Medienhäusern oder großen Unternehmen Recherchearbeit ab. Also insofern ist das doch, was ihr macht, das ist so ähnlich wie wir. Also ihr recherchiert, ihr bündelt das, ihr macht das so, dass man es gut verstehen kann und dann verkauft ihr es. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich, was große Medienhäuser machen.
Jein, ich glaube, es ist richtig für den damaligen Nukleus von Statista. Heute sind in unserer Datenstruktur rund 60% der Daten proprietäre Daten, die heißt wir was? Selbst erhoben haben, also über Global Consumer Panels. Genau. Wir haben 2 Millionen Kundenbefragungen weltweit in 50 Märkten und 100 Industrien zu Markenpräferenzen, Markennutzung und so weiter. Das sind rein proprietäre Daten. Also vorweggesetzt, was sagt, sehen wir uns als Medienhaus? Nee, ich glaube, wenn ich Statista beschreiben würde, wäre es ein Data as a Service. Was wir, wie ich Statista sehe, ist, dass wir versuchen, die richtigen Datenpunkte zu der richtigen Kundenfrage zeitgerecht und kosteneffizient zur Verfügung zu stellen. Macht das ein Medienhaus auch? Ich bin kein Medienexperte, das weiß ich nicht.
Nein, natürlich, das ist ein bisschen übertragen. Genauso könnte ich sagen, ihr seid so eine Art Meinungsforschungsinstitut.
Nee, das sind wir auch
in
nicht.
In Teilen seid ihr das auch, weil ihr Daten erhebt.
Nee, wir erheben die ja nicht selbst. Wir geben Aufträge. Okay. Ich würde jetzt anders sagen. Wenn mich jemand fragt, warum denn eigentlich Statista? Statista für mich ist die Möglichkeit, 80% aller businessrelevanten Marktrecherchen oder Datenrecherchen, vielleicht ist es dann eine Rechercheaufgabe, für 80% der Mitarbeiter eines Unternehmens sehr kostengünstig und effizient abzudenken. Genau. Sind wir der Experte, der jetzt sagt, ich brauche eine Category, SKU, was weiß ich, Vertriebszahlen für Joghurt, Low-Fat-Joghurt bei Supermärkten? Nee, das sind wir nicht. Aber für alle Sachen, wo ich sage, die fallen im HR-Bereich an. Ich möchte Arbeitslosenquoten, ich möchte Gehaltsbänder, ich möchte generelle Informationen über Arbeitsmarktdaten haben, sind wir die gesicherte Datenquelle, bevor die Leute zu Google gehen. Weil Google ist immer schwierig. Du findest was und dann musst du sagen, okay, ich komme auf die Webseite, kann ich den Daten eigentlich glauben? Das ist im B2C-Kontext völlig fein, weil es nicht so relevant ist. Im B2B-Kontext wird das relativ schwierig, wenn ich im beruflichen Kontext Entscheidungen treffe und mich nicht darauf verlassen kann, dass ich, oder argumentieren muss, wo kommen denn eigentlich die Daten her? Und in dem Zusammenhang ist für mich Statista eigentlich ein Information Player, also Data as a Service Player.
Das ist aber das gleiche Prinzip, wenn du bei einer Medienmarke bist oder so, ne, dass man auch weiß, okay, wenn der Spiegel das berichtet, dann sage ich, das hat der Spiegel berichtet. Deshalb kann man davon ausgehen, das stimmt. Das gleiche ist, wir haben die Daten von Statista. Da ist also jemand, den man im Zweifel auch verantwortbar machen kann dafür, sagen, das ist doch von euch. Wir sind davon ausgegangen, dass es stimmt. Ne? Richtig, das ist das Prinzip, ist dasselbe.
Aber würdest du dann sagen, dass ein Bloomberg ein Medienhaus ist? Ja. Würdest du sagen, ein Büro von Dijk? Kreditinformationsdaten?
Nee, du hast recht.
Ich glaube, da gibt es eine Schnittmenge.
Genau.
Ja, aber ich glaube, in Summe, wenn ich sagen würde, wo kommen denn der Großteil unserer Informationen, sind keine Publishing-Informationen, sondern da geht es, natürlich hat es damit zu tun, ich suche Informationen, aber würdest du sagen, Google ist ein, was ich ja mache, ist, ich gebe Zugang zu Informationen.
Teilweise Google ist Google für mich absolut ein Medienhaus.
Absolut. Stimmt, die machen ja Werbevermarktung.
Medienhaus und so. Ja. Aber ich finde es auch deshalb natürlich interessant, das ist ja immer so schade, wenn man dann mal was, man sucht irgendwas, ne? So eine einfache Frage, die hatte ich neulich wieder, wie groß ist denn, welche Länder haben die größten Rüstungsetats? Und dann kriegst du Statista. Und dann ärgert man sich so ein bisschen, dass man da, man kommt ja nicht weit als normal.
Doch, du musst nur bezahlen.
Ja, ich weiß, aber als Normalmensch, und dann frage ich mir, ich fände es interessant, wenn es so eine Art, ich weiß gar nicht, ob das Leute machen würden, wenn sagen würden, boah, auch also einzelne Person für 10 Euro im Monat, würde ich, glaube ich, ein Statista-Abo nehmen. Sagen, da kann ich ja so viel Arbeit und so viele Dinge mir sparen.
Ja,
und
mir
zusammensuchen. Aber gibt es das? Gibt es nicht?
Also, Also der erste Punkt ist, freut mich total, dass du siehst, dass unsere SEO-Optimierung exzellent funktioniert. Ja. Und das ist auch einer der größten Assets, die diese Firma hat. Also Hubi und Friedrich haben wirklich ein absolutes SEO-Tier dahingestellt. Und egal, was du eingibst, auch in, also ob das in Englisch oder in Spanisch oder in Deutsch oder sonst was ist, Statista, bei jeglichen Recherchen bist du eigentlich immer Top 3 Punkte, kommst auf Statista. Mhm. Was großartig ist. Gibt uns unglaublich viel Traffic. Und jetzt haben wir genau das, was du gesagt hast. Wir haben 30, 40 Millionen Visitors pro Woche. Aber die kommen vor unsere Paywall, beziehungsweise 5-8% unseres Contents ist ja vor der Paywall. Mhm. Der kann auch angeguckt werden, ohne einen Paid Account zu haben. Unser Ziel ist natürlich, das kostet ja alles Geld. Wir müssen die Recherchen machen, wir müssen die Daten erheben, wir müssen eine Plattform bauen, wir müssen die hosten und so weiter. Das heißt, wir können und wir wollen die Kunden nicht mit Werbung zuspammen. Wir wollen eine professionelle Plattform sein. Also ist die Überlegung, wie monetarisiert man das denn eigentlich? Im Moment ist der Fokus ganz klar, wir sind ein B2B-Unternehmen und wir wollen das Unternehmen bei uns eine Lizenz kaufen, dass sie Zugriff auf die Daten haben. Wir können uns aber auch, ich persönlich kann mir auch vorstellen, zu sagen, es gibt ja auch Kleinstunternehmen, ja, One-Man-Agenturen, Freelancer und so weiter.
Viele, unglaublich viele.
Genau, und da sind unsere Preise wahrscheinlich zu teuer, zumal man ja auch immer ein Jahresabo abschließt, zumindest
wo,
in den meisten
Märkten. Sag mal, wo geht das jetzt los, so ein Jahresabo günstigstes Jahr?
149 kannst du mit anfangen, im Monat.
Okay. Ja, ja.
Also wir sind um und bei 2.000, also 1.500 bis 2.000 Euro, ein bisschen je nachdem, welchem Markt du unterwegs bist. So, jetzt ist aber die Frage, warum ist das denn so teuer? Weil unsere Idee ist, wenn du zu Statista kommst, sollst du auch die Breite und die Tiefe haben. Das heißt, dafür kriegst du ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn es um professionelle Datenrecherche geht. Du findest keinen Anbieter, der diese Breite an gesicherten Informationen zu so einem Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Trotzdem ist es für manche zu teuer. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Jetzt können wir darüber nachdenken und sagen, senken wir den Preis oder senken wir eigentlich das, oder beschränken wir das Angebot? Preis senken ist doof, weil wir uns ja selbst kannibalisieren würden. Angebot beschränken finde ich doof, weil dann irgendwie der Charme von Statista weggeht. Weil es soll die Google, für mich ist so dieses Bild, wir wollen, dass Google für die professionelle Datenrecherche sein. Mhm. Wo du dir keine Gedanken mehr machen, also genauso einfach, aber so, dass du sagst, ich muss mir keine Gedanken machen, ob die Daten richtig sind, aber es ist genauso einfach wie Google. In dem Zusammenhang ist vielleicht eine Option zu sagen, wir denken über eine Nutzungsbeschränkung nach, die limitiert, wie viele Anfragen du stellen kannst. Ja, über einen Credit. Du kaufst dir 50 Credits ein, die kosten 4,99 und damit kannst du 50 Anfragen stellen und manche sind halt teurer, manche weniger. Also ich glaube, es gibt viele Sachen, die wir gerade durchdenken. Aber wir sind auch gerade dabei, unser Produkt nicht komplett neu zu erfinden, aber sehr, sehr stark zu überdenken und noch mehr aus einer Kundenperspektive zu entwickeln. Und da müssen wir halt priorisieren, glauben wir, dass in dem Micro-B2B oder Professional-B2C-Bereich mehr Wachstumspotenzial drin ist, als zum Beispiel das ganz andere Spektrum, in dem wir sagen, ich persönlich würde eine Wette machen, dass in 3 Jahren mehr als 30% unseres Umsatzes gar nicht mehr auf unserer eigenen Plattform passiert.
Okay.
Ich glaube,
sondern?
Da werden wir ein reiner Data as a Service Provider sein, wo wir über eine API unsere Daten in andere Ökosysteme einspielen. Mhm. Weil was passiert denn heute? Heute bin ich Unternehmensberater, ich suche, wie du sagst, irgendwelches Marktwachstum zu Non-Alcoholic Beverages in Lateinamerika und ich will die Top-Marken haben, dann kriege ich eine Statistik von Statista, dann lade ich die runter und dann nehme ich diese runtergeladete Excel- oder CSV-Datei, bringe die in Excel, mache einen Graph draus und bringe die dann in PowerPoint für meine Präsentation. Es wäre doch viel sinnvoller, direkt in den Ökosystem integriert zu sein, dass ich diesen Umweg Plattform runterladen und so weiter nicht mehr machen muss. Und da gibt es zig Ökosysteme. Ja, wir können über Salesforce, wenn du Vertriebsmitarbeiter bist und arbeitest in Salesforce, wäre es doch viel cooler, wenn ich sage, ich bereite mich auf einen Kundencall vor, auf einen Knopf zu drücken und sagen, ich kriege direkt alle Informationen zu den relevanten Wettbewerbern, Marktentwicklungen, Latest Trends und so weiter.
Und da steht auch gar nicht mehr Statista, sondern es wirkt so, als würde es...
To be discussed. Man kann Ingredient Branding machen, wo du sagst, ja, powered by Statista, damit auch klar ist, ich kann den, also wenn der Kunde fragt, woher kommen denn die Daten? Ja, ist der Wettbewerb wirklich so groß? Sagst, dann kommen alle von Statista, ist fein. Könnte auch sagen, vielleicht ist das irrelevant. Aber ich glaube, die Quelle, Glaubwürdigkeit und reliable Data ist, glaube ich, extrem wichtig.
Für euch ist es, ich muss gerade an die Deutsche Presseagentur denken, die ja irgendwie genau das gleiche System macht, die aber sagen, in der Zwischenzeit tauchen ja Millionen von Texten auf fremden Plattformen von der Deutschen Presseagentur auf, die auch sagen, es ist uns eigentlich völlig egal, ob der Deutsche Presseagentur steht, Hauptsache ihr bezahlt. Das ist das für euch das Entscheidende, ne? Also.
Ja, wahrscheinlich. Mir geht es ja darum, dass der Kunde oder der Nutzer den Mehrwert davon hat. Mhm. Und der Mehrwert kann teilweise sein, ausweisen zu können, dass es von Statista ist.
Weil er kann aber auch sein, oh toll, das haben wir selber. Also, ne? So.
Ja, wobei dann kommen wir eventuell bei proprietären Daten, die wir haben, vielleicht in Copyright-Tape. Wollen wir das, dass die Reseller zum Beispiel machen? Also, dass sie unsere Daten nehmen und selbst weiterverkaufen? Also, ich glaube, das muss man sehr gut durchdenken. Das weiß ich noch nicht. Aber wir kamen daher zu sagen, wir haben einmal die Möglichkeit, in diesem Micro-B2B, B2C oder Professional-B2C-Bereich zu agieren oder auf dem ganz anderen Spektrum, wo wir sagen, wir sind eigentlich ein großer Tech-Player oder eine große Datenplattform, die über eine sehr starke API in verschiedenste Ökosysteme Daten einspielt. In ganz anderen Tickets reden wir dann. Ne? Dann reden wir nicht über 4,99 im Monat plus Credits, sondern in siebenstelligen Bereichen pro Jahr auf einer Einzelaccount-Ebene. Und das ist die Diskussion, die wir haben müssen. Wo kommt denn das Wachstum am ehesten her? Und was sind die riesigen Profile dahinter? Was sind die notwendigen Investitionen dahinter? Was passt gut zur Marke? Und deswegen finde ich diese Firma Statista so geil, weil ich habe noch nie in einer Firma gearbeitet, die so unfassbar viel Potenzial hat. Egal, wo du hinguckst, sagst du, also wir sind im Prinzip nur limitiert durch unsere Bandbreite in der Produktentwicklung und im Engineering. Mhm. Weil wir viel mehr Ideen haben, was wir machen können, dieses Unternehmen wachsen zu können, als wir aktuell umsetzen können. Und das ist eigentlich, natürlich kannst du sagen, oh, ist das doof und wir müssen jetzt irgendwie ein Riesenproblem da lösen. Aber für mich ist das eigentlich wunderbar, weil es gibt nichts Schlimmeres, als im Unternehmen zu arbeiten, zu sagen, mir fällt nichts mehr ein. Also uns wird die nächsten 3 Jahre nicht langweilig oder 5 Jahre nicht langweilig.
Das ist
ja die Frage der Priorisierung.
Die auch nicht?
Mir?
Nee. Nee, langweilig, weil die Frage ist jetzt, ändert sich jetzt, du hast gesagt, früher so, dir wird mal schnell langweilig. Du hast, jetzt 50, nächstes Jahr 50?
Ja.
Genau, also ein Jahrgang 1975, richtig. Hätte ich schnell ausreden können. Ändert sich da was auch in so Zeit, dass man denkt, oh, das ist jetzt habe ich was gefunden, das passt auf meine 12, 13 Punkte-Liste. Das ist jetzt auch was, da komme ich gar nicht auf die Idee mehr, über andere Sachen Gedanken zu machen.
Das weiß ich nicht. Also ich bin ja auch bei Otto 10 Jahre gewesen.
Genau, ne?
Also ich bin ja nicht auf der Flucht gewesen. Ich glaube, man sollte nur so lange bleiben, wie man ernsthaft daran glaubt, einen echten Mehrwert bringen zu können. Und ich habe einfach zu oft gesehen, auch in vielen Unternehmen gesehen, dass Leute sich an eine Aufgabe geklammert haben. Und da haben wir gesagt, das will ich nie tun. Und immer wenn ich denke, das ist... Es gibt andere Leute, die es jetzt wirklich deutlich besser machen könnten als ich. Natürlich gibt es immer Leute, die irgendwas besser machen können. Aber wenn man grundsätzlich denkt, ich bin jetzt nicht mal der Richtige für die Aufgabe, dann sollte man auch was anderes machen. Ich glaube, dann sollte man rausgehen. Weil es gibt so viele spannende Aufgaben draußen, die man machen kann, dass man sich nicht an irgendeinen Sitz klammern sollte. Aber wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, dass mir langweilig wird die nächsten 4, 5 Jahre bei Statista, das glaube ich nicht, weil es einfach so viel zu tun gibt und so viele nach vorne gerichtet. Es gibt immer viel zu tun, auch in einem Restrukturierungsunternehmen. Aber das ist ja der Luxus, dass das ein wachsendes Unternehmen ist in einem wachsenden Markt.
Es ist ja schöner, wenn man wächst, als wenn man restrukturiert. Ja. Letzte Frage, natürlich, die sich stellt bei jemandem wie dir. Viele, die ich vorhin erwähnt habe, die hier waren, die haben dann irgendwann selbst gegründet und wollten irgendwie Unternehmer sein und so. Du nicht, es hat sich nicht ergeben, alles andere war spannender, kommt noch?
Ich glaube, es gibt Gründer. Und ich glaube, es gibt, so doof das klingt, Manager. Und als Gründer musst du richtig gut in was sein. Ja, Tarek ist für mich einer der besten Product-Leute, die ich kenne. Mhm. Der kann auch viele andere Sachen total geil, aber der kommt halt total aus der Produktecke raus. Ich glaube, du als Gründer musst du, also gerade auch in der Anfangsphase, total Spaß daran haben, irgendwie mit einem ganz kleinen Team Sachen aufzubauen. Und ich merke, dass mir das wahrscheinlich nicht, also gab es immer mal wieder Überlegungen, was zu tun, ja. Aber das ist jetzt nie was, wo ich gedacht habe, wow, das macht mir richtig viel Spaß oder das reizt mich. Und natürlich sind die Financial Upsides und auch die Risiken natürlich viel höher, wenn man gründet. Mhm. Aber ich bin nicht so monetär getrieben. Das ist nicht mein Thema. Also ich habe meinen Sweet Spot, glaube ich, in so einem Team, was zwischen 200 und vielleicht 2000 Mitarbeiter groß ist, wo ich denke, ich muss mich nicht um alles selbst kümmern, aber ich habe noch genug Einfluss, dass ich Sachen bewegen kann und das nicht alles total träge versickert. Ich muss das Geschäft verstehen. Ich arbeite mich gerne neue Themen auf, aber ich glaube, ich kann viel besser bestehende Sachen skalieren und größer machen und vielleicht noch effizienter machen und professionalisieren. Und es gibt andere Leute, die sind viel besser im Gründern. Und es gibt wenig Leute, und vielleicht ist Tarek mit Batzi und Hannes sogar jemanden als Team, die auch diese Professionalisierung, also von Gründung bis zu einer massiven Skalierung und so weiter, das genau richtig können. Aber es sind ganz, ganz wenige, glaube ich, die dieses Spektrum abdecken können. Viele Leute sind super Gründer. Und manche Leute fühlen sich halt wohler in anderen Unternehmen. Also Gründen war nie bei mir auf der Liste.
Marc, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich behalte im Hinterkopf jetzt wieder, das können wir wieder anhören, wir können den Umsatz verdoppeln. Und wenn du dann im Jahr 2030 hier bist, dann bist du
dahin. Naja, das, also 2030, ja. Ja. Ja, vielleicht früher.
Vielleicht früher. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.